Guten Abend, mein Name ist Erich Möchel, ich komme aus Wien. Neben mir sitzt Andreas Bock vom CCC. Wir wollen Ihnen heute Abend ein bisschen was über die Arbeit der Geheimdienste erzählen. Sowohl an praktischen wie an theoretischen Beispielen und wie immer haben wir dazu zahlreiche Dokumente mitgebracht, die Ihnen vielleicht noch nicht bekannt sind. Ich möchte zuerst einmal das Wort dem Andreas erteilen. Andreas wird uns erzählen, wie Nachrichtendienste anhand von sehr praktischen Beispielen, anhand von sehr konkreten Beispielen, wie Nachrichtendienste einst und jetzt funktioniert haben, was gleich geblieben ist, was ihre Methoden und Prinzipien sind. Bitte, Andreas.
Vielen Dank. Ja, wir sind hier in Berlin, in der Welthauptstadt der Spionage. Und außerdem in den glücklichen Umständen, dass wir an einem der wenigen Plätze sind, wo man sich mal einen außer Betrieb genommenen Geheimdienst näher angucken kann. Ich rede von der Staatssicherheit, die mittlerweile in ein Museum umgewandelt ist und die man besichtigen kann. Dass die ehemalige GAUK-Behörde, BSTU heißt sie jetzt, ne? Die veranstaltet auch regelmäßig Informationsabende, wo Projekte der Staatssicherheit, Methoden und so weiter und so fort vorgestellt werden. Und aus sozusagen diesem anschaulichen Wissen sowie aus Beobachtung von dem, was da draußen in der Welt passiert, und auch anhand von eigenen Überlegungen kann man sich sehr schön überlegen und rekonstruieren, wie Geheimdienste funktionieren und vor allem, wie welche Abhörmethoden von den Geheimdiensten genutzt werden und welche Informationen daraus gewonnen werden können. Also im Grunde genommen ist so ein Geheimdienst ja ein Informationsgewinnungssystem. Es geht darum, in erster Linie Sachen herauszufinden, die der andere nicht weiß, und in zweiter Linie darum, das, was man selber weiß und was der andere nicht wissen soll, geheim zu halten und mithilfe dieser Informationen den entsprechenden Machthabern das Werkzeug zur Hand zu geben, die Feinde der Gesellschaft, was immer die Gesellschaft ist, wer immer die Feinde sind, zu bekämpfen. Das funktioniert bei uns nicht anders, als das in der DDR der Fall war. Das Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, MAD sind auch Institutionen, die geheim vorgehen, die dem Staat Bericht erstatten bzw. teilweise auch selber operieren. Wir haben keinen Grund zur Annahme, dass sie in irgendeiner Art und Weise anders arbeiten als die Geheimdienste, in die wir Einblick haben. Und deswegen stellt man sich natürlich oft die Frage, was machen diese Geheimdienste eigentlich und was wollen sie von uns und warum wollen sie denn unsere Daten? Ein Beispiel für die Arbeit von Geheimdiensten ist zum Beispiel ein Informationsloch. Nehmen wir an, es gibt ein geheimes Regierungsprojekt, um irgendetwas zu tun, und ein Journalist hat irgendwie einen Wind davon bekommen, hat das veröffentlicht. Es gibt einen großen Skandal, dass der Staat sich sowas traut, Panzer als Landwirtschaftsmaschinen zu tarnen und außer Landes zu schaffen. Sowas soll ja vorkommen. Da fragt man sich, wie kann man so ein Loch eingrenzen? Und was man natürlich zuerst tut, ist, sich die Leute anzugucken, die Zugang zu der Information hatten. Das heißt, die das in der Hand gehalten haben, die das kopiert haben. Und dann muss ja die Information von da irgendwie weggeflossen sein. Und was man also üblicherweise tut, ist dann die Leute zu beobachten, ihre Gewohnheiten, ihr Umfeld zu ermitteln, gucken, was das für Leute sind, deren Umfelder wiederum anzugucken und so weiter und so fort, bis man die Stelle gefunden hat, wo das sozusagen zum an die Öffentlichkeit durchgebrochen ist. Und an der Stelle wird halt der Zusammenhang zur Data Retention interessant von verschiedenen Gesetzesinitiativen, die es gibt, die Begleitumstände der Kommunikation mindestens 80 Tage lang vorrätig zu halten und den Strafverfolgungsbehörden und berechtigten Organen Zugriff auf diese Daten zu gewährleisten. Das ist, also das heißt nicht, dass sie alle Telefongespräche abhören, sondern das heißt nur, dass sie die Begleitumstände der Kommunikation, das heißt, wer hat wen wann angerufen, abhören Und daraus lassen sich schon erstaunliche Schlüsse ziehen. Also obwohl der Inhalt der Kommunikation gar nicht da ist, kann man zum Beispiel nachverfolgen, welchen Weg eine Information gewandert sein könnte. Das ist ganz klar, wenn Person A etwas weiß und Person C davon erfährt, gibt es eine Reihe von Personen B, die erst mit A und später dann mit C telefoniert haben. Das heißt, es ergibt sich letzten Endes eine Art gerichteter Graph zwischen den Leuten, an denen die Information langfließen kann. Und dann muss man einfach nur noch gucken, was ist der kürzeste Weg von der Quelle des Dokuments zum Ziel des Dokuments. Und dann ist der Erich plötzlich in ziemlichen Schwierigkeiten, weil sein Kontaktmann in der Regierung, der ihm das Dokument kopiert hat, leider erwischt wurde. Und wir in Zukunft nichts mehr darüber wissen. Das heißt, an dieser Stelle ergibt sich aus der Datenvorratshaltung automatisch schon ein Machtinstrument, das von einem Geheimdienst eingesetzt werden kann, um ungeliebten Informationsfluss zu unterbinden. Was sind noch Interessen und Vorgehen? Das sind, was wir immer wieder gerne sehen, ist die Rasterfahndung. Was da probiert wird, ist etwas, was auch früher schon so gemacht wurde. Also da im Stasi-Museum gibt es riesengroße Säle mit Karteikästen, wo mit verschiedenen Indizes die Leute nach Schlüsseln sortiert sind. Also es sieht aus, als würde man durch eine SQL-Datenbank laufen. Das funktioniert auch so ähnlich, nur halt auf Papier. Und damals machte man das noch von Hand. Heutzutage ist das viel, viel bequemer und man denkt sich irgendeine Norm aus und wenn die Leute von der Norm abweichen, werden sie halt sich mal näher angeguckt. Also es geht immer darum, den Aufwand bei der Überwachung auch klein zu halten, in dem Sinne, dass man ihn auch handeln kann. Weil wenn erstmal jemand losziehen muss und hinter jemanden herfahren muss, den beobachten muss, dann erfordert das Personalaufwand. Das heißt, es ist personell sehr, sehr aufwendig, bis gar nicht möglich, ein ganzes Volk immer zu überwachen, sondern es wird immer irgendwelche Schlupfstellen geben. Und durch die Technisierung, die wir sehen, ist an der Stelle aber auch die Arbeit sehr viel einfacher geworden. Es ist plötzlich möglich, jede einzelne versendete Mail von ihrem Ursprung zu ihrem Ziel festzuhalten. Das sind zwar auch sehr, sehr viele Daten, aber der Datenfluss ist dadurch nachvollziehbar geworden, auch über längere Zeit nachvollziehbar geworden. Und auch Verschlüsselung hilft ja an der Stelle nicht viel, weil ja nur die Umstände der Kommunikation aufgezeichnet werden und der Inhalt möglicherweise gar nicht mal ausgewertet wird, weil er ja zwischengespeichert wird. Erich, ich denke, du kannst uns ein bisschen was zu den Gesetzesvorhaben erzählen, die derzeit in Arbeit sind, um die Provider dazu zu zwingen, solche Bewegungsdaten zu erfassen und den Strafverfolgungsbehörden, / den Geheimdiensten, / wer kontrolliert das denn eigentlich, zur Verfügung zu stellen.
Ich schließe ungefähr dort an, wo der letztjährige Vortrag aufgehört hat. Es ist im letzten Jahr ganz Erstaunliches passiert. Es war eigentlich vorauszusehen, aber es hat einen tatsächlichen Schub gegeben. Das heißt, 9/11 hat sich zeitversetzt in diese Überwachungspläne als ungeheurer Beschleuniger ausgewirkt. Damit haben eigentlich alle gerechnet, dass die jetzt Oberwasser bekommen werden. Allerdings hat keiner damit gerechnet, dass das so abrupt und so schnell geht. Ich möchte Ihnen ein bisschen von diesem Prozess erzählen, der da läuft. Ich sage es mal so als ganz kurze Einführung. Im Moment arbeiten mehrere Arbeitsgruppen des European Telecom Standards Institute daran, sämtliches Telekom-Equipment überwachungstauglich und normieren. Das heißt, es sitzen Geheimdienstvertreter, Polizei, Industrie und drei große Telekoms zusammen und schnapsen sich die Regeln aus, wie man bei uns sagt, wie in Zukunft überwacht wird. Damit meine ich nicht, irgendjemand hört da in irgendwelche Leitungen rein oder sonst was, überhaupt nicht. Das ist, kann man getrost vergessen. Das wird in bestimmten Fällen gemacht, weil es sehr arbeitsintensiv ist oder wenn man jemanden, den man verfolgt, schon so nahe ist, dass man ihn verhaften kann, dann wird wo reingehört. Vorher wird nur gerastert. Und die Regeln für das Raster legen inzwischen FBI-Agenten mit. In diesen Arbeitsgruppen des European Telecom Standards Institute sitzen neuerdings, beziehungsweise nach dem 11. September, sind plötzlich hochrangige FBI-Agenten in europäischen Standardisierungsarbeitsgruppen aufgetaucht. Einerseits, um ihr Know-how zur Verfügung zu stellen, zweitens natürlich, um die Interessen der USA zu vertreten und drittens, alles für den großen internationalen Datenaustausch vorzubereiten. Was Sie hier sehen, das ist ein Meeting, das die Herren hatten in Aspen, Colorado. Man reist sehr gerne herum in diesen Arbeitsgruppen, die legen sozusagen fest einen einheitlichen Standard, wie Daten aus den Netzen gezapft werden, in welcher Reihenfolge sie übertragen werden, mit welchen Protokollen sie übertragen werden und wie sie in Datenbanken geschaufelt werden können. Das heißt, zum ersten Mal wird es möglich sein, quer durch Europa zwischen allen Telekom-Anbietern Intercept-related Data auszutauschen. Wer mit wem, wann, wie oft. Diese Daten werden eben in diesen technischen Standardisierungsgruppen, die Vorgangsweise wird so genau normiert, dass die Datensätze sehr leicht ineinander überführbar werden. Das ist das einzige große Hindernis, was zwischen der Zeit jetzt und der Ära Total Information Awareness steht. Was Sie vorhin gesehen haben, das sind die amerikanischen Pläne, das ist die Reaktion der American Civil Liberties Union auf die Pläne der Regierung, sämtliche Daten, die überhaupt irgendwo anfallen im Lande, seien es Kreditkartendaten, Fluggastdatenbanken, sämtliche Daten, die in Telefonienetzen anfallen, und aus denen kann man tatsächlich sehr viel herauslesen, nämlich alles, und zahlreiche an und mit den behördlichen Datenbanken zu vernetzen. Total Information Awareness. Das heißt, wir können jederzeit nachvollziehen, was jeder von euch wann gemacht hat. Auch wenn er kein Handy benutzt hat, wissen wir, dass er irgendwo war, wenn er seine Kreditkarte benutzt hat, weil die Daten haben wir. Wenn wir diese Daten miteinander verknüpfen, also NSA-Methoden, Methoden, die man in den USA eigentlich nicht gegen die eigenen Staatsbürger anwenden darf. Inzwischen ist das offenbar wie so sehr vieles Schönes aus der amerikanischen Verfassung, dass wir sehr, würde ich mal sagen, bewundern sollten, dass nämlich in unseren Verfassungen so nicht steht, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, das First Amendment, das Fourth Amendment. Wir haben das in unseren Verfassungen nicht so deutlich drinnen stehen. Aber Sie sehen, was es nützt, was man in Verfassungen hineinschreibt. Das ist im Moment totes Recht, das gilt nicht. Das sind die Leute, die sozusagen die totale Überwachung dahingehend vorbereiten, indem sie alle Datenbanken, alle Datenquellen, wo sehr viele Daten drinnen sind, mit einem normierten Ausgang versehen und genaue Regeln für das Hinausspielen der Daten festlegen. Das kommt dann in die großen Data Warehouses hinein und da fahren dann die entsprechenden Programme drüber, über die ich Ihnen, glaube ich, nicht sehr viel Schlaues erzählen kann, was Sie nicht viel besser wissen. Ja, und hier haben wir so ein Protokoll der Arbeitsgruppe. Das Ding nennt sich, es ist das European Telecom Standards Institute und das ist die Third Generation Partnership, die eine Partnerschaft für Lawful Interception. Jetzt habe ich da irgendwas verschoben, aber das geht gleich wieder. Diese Arbeitsgruppe war ursprünglich eher von der Industrie besetzt. Das heißt, da ist Motorola und Co. sind da drinnen gesessen und haben gesagt, wir machen es jetzt mal unter uns allein aus, ohne Cops und ohne Dienste, setzen die Interessen der Industrie durch, also eher amerikanisch. vom Ansatz her, so hat es die US-Industrie seit 1994 mit den entsprechenden Gesetzen gemacht. Sie hat sie bekämpft bis aufs Messer. Und dann gehen wir dorthin und sagen zu Law Enforcement, das hier ist unsere Lösung und es wird dann eine bessere Lösung sein, als wenn wir sie die ganze Zeit dabei sitzen haben und mitreden. Was ich voriges Jahr vorgetragen habe, das war die Vorgängerarbeitsgruppe, die wurde inzwischen tatsächlich entmachtet. Die hat die Schnittstelle festgelegt, die ich Ihnen dann noch zeigen werde. Es ist praktisch eigentlich nur, wo kommen welche Daten raus, wie docke ich an und wie wird das abtransportiert. Hier haben sie getagt in Aspen, Colorado, und da sage ich dann mal, wer der Chairman ist. Das ist ein Herr vom Mannesmann, der schon sehr lange in den entsprechenden Arbeitsgruppen tätig ist. Ich möchte nur vorher schon sagen, das sind keine Verbrecher, die da sitzen. Ja? Da sitzen zum Teil auch Leute drinnen, die das Schlimmste verhindern wollen. Also man kann sie nicht über einen Kamm scheren, man kann nur ein paar von ihnen identifizieren. Und das machen wir jetzt gleich. Der Herr Maurice Pope ist ein Ingenieur des ETSI, also der könnte jede andere Arbeitsgruppe auch leiten. Und Rupert Thorogood, den kennen die einige von Ihnen vielleicht schon vom letzten Jahr. Das ist ein Spook, ein Geheimdienstmann. Er fingiert einmal als Home Office in den Arbeitsgruppen, dann wieder als Department of Trade and Industry, dann ist er wieder Liaison Officer zur Police Cooperation Working Group. Das ist die Arbeitsgruppe, die die Vorlagen fürs ETSI liefert. Und die haben Sie vielleicht schon gehört, Ihre Papiere zeichnen Sie mit dem Akronym Infopol. Infopol sind die Polizeivorgaben, dann geht das ganze Ding ab ins European Telecom Standards Institute und dort wird das sozusagen in standardisiert und in Technologie gegossen. Beziehungsweise es werden Methoden beschrieben, die verwendet werden müssen und Ergebnisse, die erzielt werden müssen. Ich kann Ihnen das dann zeigen. Und das ist eben eine dieser Arbeitsgruppen und die beschäftigt sich, das UMTS-System möglichst überwachungstauglich zu machen. Und Sie können sich vorstellen, die haben da etliche Arbeit dabei, weil sie müssen ja die gesamten Location-Daten integrieren in ihr Schnittstellen-Interface, um sie dann entsprechend auswerten zu können. Das heißt, das sind die Leute, die unsere Netze anbohren. Andere Leute werden dann dorthin gehen, andocken und raussaugen. Und hier haben Sie ein paar von denen, es sind ein paar ganz interessante Leute dabei. Hier haben wir Deutsche Telekom, das ist klar, Deutsche Telekom ist mit British Telecom und KPN führend im European Telecom Standards Institute. Die haben sehr viel Kohle locker gemacht, um diese Standards durchzudrücken, weil sie sich Wettbewerbsvorteile einfach deswegen darunter, Sie stellen sich vor, Sie haben einen Vorteil, wenn Sie in 7 europäischen Ländern Handynetze betreiben und dort nicht 7 verschiedene Überwachungsarten einbauen müssen, sondern das einheitlich und normiert machen können. Das ist das ganze Interesse, das die Telekom-Industrie daran hat und dass Law Enforcement die Klappe hält, sein Zeugs kriegt und dass die Geschäfte ungestört laufen und vor allem, dass man das ARPU steigert, das Average Revenue Per User. Gut, kurz im Text, bis hier haben wir schon den ersten FBI-Mann. Mr. Codling ist vom Kalea Implementation Service. Kalea ist das amerikanische Gegenstück zu Infopol, Communications Assistance Law Enforcement Act. Ein Gesetz, das jetzt schlagend wird, nachdem es 1994 im US-Kongress verabschiedet wurde, weil die Industrie bis heute mit Zähnen und Klauen darum gekämpft hat, dass sie Geld für diese Überwachungsmaßnahmen bekommt. Sie sehen, welche niederen Motive für edle Auswirkungen haben können. Hier, dieser Mann, wir werden dann erst, zum einen haben Sie seine E-Mail-Adresse falsch geschrieben. Das Ding heißt AskKaleaNet, das ist die Auskunfts- und Informationswebsite des FBI für Telekoms und Law Enforcement. zu Fragen der Telefonieüberwachung. Dann haben wir hier einen vom Nokia drinnen sitzen. Nokia ist in diesen Arbeitsgruppen bis jetzt dadurch aufgefallen, dass sie versucht haben, diese Abhörstandards ECES 201671 durch eine unglaubliche Anzahl von Eingaben zur rechten Zeit immer wieder ein bisschen aufzuhalten. Auch sehr, sie sind deswegen auch nicht unsere besonderen Freunde, weil sie haben es nur deswegen gemacht, weil sie selbst eine ganz andere Überwachungslösung in ihren Netzen bereits implantiert haben und jetzt Geld verlieren werden, weil sie ihre Netze auf den ETSI-Standard nachrüsten müssen. Dann haben wir Telcordia Technologies, das werden wir dann nachher gleich sehen, was das für eine Firma ist. Diese Firma gehört zum amerikanischen militärisch-elektronischen Komplex. Ihre Mutterfirma heißt SAIC, SAIC, Science Applications International Corporation, einer der wichtigsten Zulieferer der US-Armee weltweit überhaupt. Sie haben, so schätze ich mal, ich müsste nachschauen, 40.000 Angestellte und sind überall dort im Einsatz, wo Krieg war oder wo Krieg wird oder wo Krieg sein sollte. Dann haben wir einen Consultant, Mr. Oster, drinnen, über den habe ich nicht sehr viel rausgekriegt, der hat mich auch nicht so interessiert, es sitzen da immer ein paar so Consultants drinnen, die meisten sind von Behörden engagiert, dass es nicht so auffällt, dass die Behörden so starkes Interesse zeigen, obwohl diese Dokumente eh nicht öffentlich angeboten werden. Sagen wir, sie sind so halb öffentlich zu haben, aber man sieht sie eigentlich sonst kaum wo, als auf der Quintessenz. Gut, wir haben hier noch ein paar weitere Vertreter der Industrie. Wir haben Onkel Rupert, wie er genannt wird, Mr. Thorogood, der heißt schon so, vom britischen Home Office. Das erste Mal ist er im ETSI, in den Annalen des ETSI aufgefallen, in einer anderen Arbeitsgruppe, die aber direkt neben der Arbeitsgruppe Lawful Interception sitzt. Die zeige ich Ihnen dann gleich. Diese Arbeitsgruppe heißt ETSI SEC ESI und ESI steht für E-Signatures. Das heißt, die arbeiten an der Standardisierung von digitalen Signaturen. Und da saß auch Onkel Rupert seit Anno Dunnemals drinnen, 1997. Was glauben Sie, was Onkel Rupert für ein erstes digitales Signatursystem erfunden hat? Ich kann es Ihnen zeigen. Ah, okay. Ja, okay. Das muss hier sein. Moment, es dauert immer zwischendurch, wenn mir etwas anderes einfällt, als ich eigentlich sagen wollte. Aber hier müsste es sein. Nein, das habe ich bei den anderen Papieren gelistet. Das ist hier. Da ist es. Es ist ein wunderschönes Dokument. Und danach ist Ihnen wohl ziemlich klar, woher, aus welchem Eck Onkel Rupert kommt. Das ist ein Trusted Third Party System, das Sie als allerersten Task in der Arbeitsgruppe Digitale Signatur entworfen haben. Es ist auch bekannt als Key Escrow oder Schlüsselhinterlegung. Etwas, das immer schon das Lieblingsthema der Dienste war. Und da haben Sie den guten Rupert hingeschickt. Rupert sitzt ab und zu mal im Publikum, wenn ich vortrage, heute ist er nicht da, sondern immer nur, wenn ich es in England halte. Dann ist er immer da, dann sitzt er in der letzten Reihe mit 3, 4 anderen aus dieser Arbeitsgruppe Lawful Interception und da sitzen sie dann hinten und nehmen übel. Okay, das ist so ein kleiner Blick in die Historie, dass man sieht, dass irgendwelche Geheimdienstleute nicht erst seit vorgestern im ETSI sitzen, sondern schon ein bisschen länger. Gehen wir es noch einmal fertig durch. Ja. Und jetzt müssen wir noch schauen, was für ein Meeting war das? Das war Aspen, Colorado. In Aspen, Colorado, wissen Sie, was die dort gemacht haben? Sie haben sich mit den amerikanischen Überwachungstruppen getroffen. Mit denen tauschen Sie ja regelmäßig Erfahrungen aus, Daten aus. Die amerikanischen Papiere ähneln den ETSI-Papieren wirklich ganz ungemein in ihren Methoden. Sie sind nur deswegen nicht näher zusammengekommen noch, weil im Moment das, was tatsächlich, was sie echt im Visier haben, sind Mobiltelefongeräte. Um diese Technologie geht es in einem Moment und nicht ums Internet. Das dümmste Wertkartenhandy ist leichter zu adressieren und zu finden als irgendein Teilnehmer im Internet, der Dial-up reingeht oder mal nicht Dial-up reingeht, der von einem Freund reingeht, von einem Cybercafé reingeht oder aus der Firma reingeht. Das macht diesen Leuten, die aus der Circuit-Switched-Welt kommen, aus der Welt der Switches und der Telekoms und des fetten Equipments, da habe ich auch noch ein bisschen da zum Herzeigen, was sie dafür benutzen, die können damit nichts anfangen. Es werden jetzt die Handynetze gejagt und dafür werden die Setups gebaut. Und die da machen sozusagen das Loch, wo dann das Ergebnis dessen abgesaugt wird. Na, und da hat man sich eben getroffen und in Aspen, Colorado, und hat Erfahrungen ausgetauscht. Das Einzige, wollte ich sagen, was die Amerikaner und die Europäer noch trennt, ist die Technologie. Sie können deswegen keine einheitlichen Standards machen, weil die Amerikaner in erster Linie CDMA-Netze haben und in Europa halt GSM regiert. Und das ist halt, schaut halt technisch anders aus und deswegen musst du die Setups anders bauen und deswegen muss eigentlich alles anders sein. Man kann nur sozusagen Methoden austauschen. Die Amerikaner sind immer wieder mal gucken gekommen in die GSM-Arbeitsgruppen, wie das mit GSM in Europa so läuft, weil sie ja auch GSM-Netze in den USA haben, aber sie ihnen ein bisschen das Know-how gefehlt hat. Das ist klar, wenn man eine Technologie nicht verwendet, geht man dorthin, wo sie stark in Verwendung ist und schaut sich das an. So, und habe ich, glaube ich, noch irgendjemanden unterschlagen oder hat denn der gar gefehlt? Nein, da haben wir ihn ja. Der deutsche Telekom-Regulator ist natürlich fett vertreten. Wobei die deutsche Telekom-Regulierungsbehörde überhaupt ein ganz eigentümliches Großinteresse, ich würde schon sagen Maximalinteresse als Behörde an den Tag legt. Es ist außer den Briten, die sowieso eine Sonderstellung haben, sowohl im ETSI als auch überhaupt in der europäischen Politik, niemand so stark in diesen Arbeitsgruppen seitens der Behörden vertreten und ist so ein starkes Interesse daran, das auch durchzusetzen. Man lädt auch diese ganzen Truppen regelmäßig nach Saarbrücken ein, so einmal im Jahr, einmal alle 16 Monate, gastiert man beim deutschen Telekom-Regulator. Und da sind nicht nur solche Firmen da, da gibt es auch noch andere. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Papier aus der Vorgängerarbeitsgruppe, mehr oder weniger, die etwas entmachtet wurde, weil sie es gar zu fett getrieben hatte und ziemlich viele einige Schlagzeilen produziert hat. Es wäre wurscht gewesen. Merkwürdigerweise ist die Presse nicht wie damals bei der Infopol-Geschichte auf diese ETSI-Geschichte aufgesprungen. Es war ja einfach zu technisch. Es war die Website einer bedeutenden französischen Tageszeitung, die Geschichte übernommen hat und das ETSI, das European Telecom Standards Institute, eigentlich nur ein Verein, aber mächtig und reich, sitzt an der Côte d'Azur in Graz, wunderschön in Sofia Antipolis, in so einer Technologiestadt, direkt am Meer, und dort treffen sie sich auch gern. Man fliegt aber auch gern nach Aspen, da fliegt man aber eher im Herbst hin und im Winter, weil dort kann man Skifahren. Ja, es gibt immer so ein Rahmenprogramm um das Ganze herum, und jetzt zeige ich Ihnen mal, bevor ich zu den anderen Arbeitsgruppen gehe, zeige ich Ihnen mal, wie das Rahmenprogramm ausschaut und was für einen Humor diese Leute haben. Das muss ich jetzt wieder suchen. Nein, ich werde es schon finden. Okay. So, das da haben sie in Aspen, Colorado im vergangenen November diskutiert. Also im November 2001. Zwei Monate nach dem 11. September. Man hat mir die Stimmung dort so beschrieben. Die Teilnehmer hätten mehr oder weniger auf der Tagesordnung sei das Gespräch so gelaufen. Ich schiebe euch das mal jetzt rauf. Ich habe mir die Sitzerei in meinem Brotberuf dermaßen angewöhnen müssen, weil man da Leute trifft, ich meine jetzt nicht meine eigenen, sondern ganz einfach als Journalist, wenn man arbeitet, dass man eher immer froh ist, wenn es ein bisschen was Distanz gibt. Ja, das ist so ein Papier, das gerade in Arbeit ist. Das haben sie dort diskutiert. Die Stimmung war so, dass alle gesagt haben, jetzt brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen über die künftige Finanzierung unserer Arbeitsgruppen. Wir haben genug zu tun, wir werden in alle Zukunft genug zu tun haben. Und es wurden nur 9/11, es wurde sozusagen, man hat darüber geredet, wie halt wir auch darüber geredet haben werden. Aber so auf die Tour, jetzt haben wir eine Zukunft. Und dort haben sie diskutiert etwas, was sie dann weiter diskutiert haben auf ihren Mailinglisten. Das ist diese Arbeitsgruppe beim nächsten Treffen am Amsterdam im Frühjahr dieses gerade ablaufenden Jahres, haben sie einen Privacy Override Indicator, also ein Ding, das standardgemäß standardisiert für alle Netze der dritten Generation gelten soll, eingeführt, und dieses Ding Privacy Override Indicator, da muss man erst mal draufkommen, was das heißt. Ich meine, dass es irgendwie was Böses heißen könnte, schaut schon danach aus. Aber was Sie darunter verstehen, und das ist, wenn man diese Dokumente liest, eigentlich immer das Schwierigste. Sie lassen sehr oft Sachen, die Sie nicht protokollieren wollen, raus. Wie auch in der EU immer rausgestrichen wird, welche Nation, welcher Vertreter welcher Nation was gesagt hat, wenn es nicht öffentlich war, dass es ja keinen Zank und Hader gibt. Ja? Und genauso ist es bei denen da. Naja, dann habe ich mir noch die anderen Privacy Override-Dinge angesehen, und bei einem ward ich dann schließlich fündig, was das bedeutet. So. Na, das war es nicht. Das war es sicher nicht. Jetzt habe ich es da. Ja, hier ist noch ein. Hier ist das erste, muss es sein. Von denen. Ja, das wieder auf. So, hier steht es drinnen. Wenn Sie diesen Absatz sich durchlesen, dann ist Ihnen klar, was Privacy Override Indicator ist. In einem weiteren Papier wird ein Anwendungsfall erklärt dafür. Die Hauptanwendung ist, dass man in Notfällen Personen augenblicklich lokalisieren kann, und zwar indem einfach ein Teil des Netzes flächendeckend gerastert wird. Das ist nichts anderes als die direkte Implementation der Rasterfahndung ganz tief in den Standort. Das heißt, wenn du das drinnen hast, brauchst du keine politischen Entscheidungen mehr treffen, das passiert dann. Und genau auf diese Tour passieren alle diese Standardisierungen im ETSI. Die ETSI-Truppe hat die Anforderungen der Infopol-Papiere längst übertroffen. Das ist so ungefähr um die Jahrtausendwende gekippt. Vorher waren die immer irgendwie hinten nach. Es kam die Technologie, hinten nach kam die Polizeitruppe und sagte, will haben. Sie kamen dem immer näher. In der Zeit, in der die Technologien so explosiv gewachsen sind, machten sich alle Illusionen, unter den Netzbetreibern und ich habe damals von Telekom-Netzbetreibern etwas gehört, was ich denen damals nicht geglaubt habe und was heute noch sehr viele IP-Netzbetreiber sagen. Das sind viel zu viele Daten, das sind viel zu große Mengen, das kann man nicht speichern, das kann man das nicht und das nicht. Mit einem Wort, es ist eh nichts zu befürchten, weil das Netz wächst eh so schnell. Das ist ein sehr, sehr kurzsichtiger Blick auf das Wesen der Technologie und auf die Entwicklung von Technologien. Das ist ein Blick, der über den eigenen Tellerrand keinen Millimeter hinausgeht. Nicht ein Jahr. Inzwischen hat die technische Standardisierung für alle digitalen Telefonienetze ein Ausmaß erreicht zur Überwachung, ein Ausmaß erreicht, dass man sagen kann, sie können eigentlich schon fast alles. Das Einzige, was sie noch nicht wirklich können, aber was einfach automatisch wird durch diese Standardisierung, ist die verschiedensten Datenbanken blitzartig zusammenzuführen, ohne dass da irgendwelche Felder vertauscht sind. Ich weiß nicht, es gibt ja sicher viele Leute, die sich mit Datenbanken ganz gut auskennen. Ich glaube, das brauche ich nicht näher auszuführen. Aber da sind sie auf dem Weg hin, das alles in ein einheitliches Format zu gießen und dann passiert der internationale Datenhandel, so wie unter Nachrichtendiensten jetzt schon üblich ist, beziehungsweise unter Polizeibehörden, die zu gewissen Anlässen und zu gewissen Zwecken Daten austauschen, zum Beispiel wenn sogenannte Antiglobalisierungsdemonstrationen sind, dann wird schon mal mit dem Filterkamm drüber gegangen, dass man die richtigen Leute auch aus den richtigen Autos holt an der Grenze, um sie am Grenzübertritt zu hindern. Tja, diese Herren da in der Arbeitsgruppe der Third Generation Partnership, Mann, ich muss dieses Dokument finden, weil das passt wirklich dazu wie die Faust aufs Auge. Ich sag's Ihnen mal, was drinnen steht, und wenn ich's finde, dann zeige ich's Ihnen. Ich kann's eh fast auswendig. Um zu zeigen, dass die Arbeitsgruppe 3G, beziehungsweise haben das die Amerikaner gemacht, die heißen T1, P1, SAH. Das ist die Abhörtruppe für Mobilfunk in den USA, die machen dort die Standards. Und die haben eine sehr launige Einladung an die Europäer da geschickt in Aspen, Colorado. Da waren sie nämlich gerade zu Halloween. Und dann wurde dort ein Manifest abgelassen, der fröhlichen Überwacher der Arbeitsgruppe des American National Standards Institute, das also beginnt, whereas, Sie wissen, sehr viele amerikanische Declarations beginnen mit lauter whereases, wo jeder Satz mit whereas anfängt, unter der Voraussetzung, dass die Arbeitsgruppe T1P1SAH eine Truppe von lustigen und fröhlichen Kerlen ist, die dem normalen Leben durchaus schöne Sachen abgewinnen können und so weiter und so fort, haben diese lustigen Kampeln vorgeschlagen, sich doch alle in Halloween-Kostüme zu verkleiden beim nächsten Treffen der Arbeitsgruppe am nächsten Morgen. Und dort haben sie dann die flächendeckende Rasterfahndung diskutiert. Ich meine, gewisse Witze kann man nicht machen. Man steht dann sozusagen als Satiriker erstarrt vor der Majestät des echten Lebens. Gut, weiter im Text mit den lustigen Kampeln, ich zeige Ihnen, so sagt man in Österreich in den Bergregionen, für jemanden, der ständig fröhlich ist und bei jedem Unsinn mit dabei, mit den Überwachungstruppen. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar andere Teilnehmer in der Arbeitsgruppe, die das Hauptdokument erstellt hat. Ich zeige Ihnen zuerst das Hauptdokument und dann die Täter. So, müssen wir hier. Ich kann mich sehr bei den Vorträgen manchmal dann nicht entscheiden, welches Dokument ich nehmen sollte, weil es gibt sehr viele schöne. Und es sind schon zu viele, um sie übersichtlich zu halten. Aber hier habe ich es jetzt. So. Na, hier ist es. So schaut das Ding aus. Und jetzt bitte Disziplin. Ich meine nur mich. Bitte? Ich habe es nicht verstanden.
Nochmal hochrollen.
Ach so. Kein Problem. Es gibt eine CD danach, wie immer. Sie kriegen alle. Sind 180 MB. Viel Vergnügen. So, das ist das Interface. Nach diesem Prinzip werden künftig aus den Telekom-Switches Daten geholt. Beziehungsweise jetzt schon. Ich kann es Ihnen kurz erklären, wie das läuft. Was Sie da oben sehen, das schwarze Kästchen, das ist sozusagen das Verhandlungsinterface. Gedacht war das so, elektronischer Datenverkehr. Wir haben eine Standleitung zur Polizeibehörde. Die Polizei schickt auf dieser Standleitung uns einen gerichtlichen Durchsuchungsbefehl mit einer elektronischen Signatur. Die Signatur wird hier geprüft beim Network Operator und der sagt, okay, das schalte ich denen frei, die sind berechtigt. Ja, schön, nicht? Und dann wird auf Kanal 2, das ist der lila Kanal, Intercept Related Information rausgespielt. Wer mit wem, wann, wo, wie oft, Sie wissen schon. Kanal 3 ist der uninteressanteste, der ist Content of Communications. Das ist bei Sprachtelefonie das uninteressanteste für Überwacher. Ganz einfach aus dem Grund, weil es so zeitintensiv ist und zeitraubend, da Informationen rauszuziehen. Deswegen ist unsere Polizei, sind unsere Polizeien in Europa, weil rational arbeiten sie schon irgendwie alle. Ich meine jetzt rational in dem Sinne, dass sie sich nicht zusätzlich Arbeit machen, die sinnlos ist. Oh, ein paar haben es verstanden. Nein, ich mache keine Witze auf Ihre Kosten. Was Sie interessiert, ist der mittlere Kanal. Hier werden Daten rübergesaugt und das Intercept Related Information, das ist eine Scheißdefinition, das ist alles. Das kann deine gesamte History sein, solange sie der Telekom-Provider gespeichert hat und der speichert sie. Aus seinen eigenen Gründen, aber dazu kommen wir später, was dort für Maschinen stehen. Also, was die Netzbetreiber allein treiben, zu eigenen Zwecken, Marketingabteilung und so weiter. Rechts Law Enforcement Agency Domain, LEA. Das ist ein Ausdruck, der ist nur im amerikanischen Englischen üblich. Und meine britischen Freunde mokieren sich immer über den Begriff. Das ist für sie scheiß amerikanisch, weil bei ihnen heißt das nicht Law Enforcement, aber es ist halt, hat sich eingebürgert. Gut, an dem Ding haben sie eine Zeit lang gearbeitet, dann haben sie das abgesegnet und dieses Dokument hat über 100 Seiten. Da steht alles drinnen und auch alle Commands, die die Cops gar nicht wissen dürften. Weil sie dieser Teil des Networks gar nichts angeht. Und Sie erraten schon, das ist nicht nur für die Cops dieses Interface. Das sollte zukünftig andere Aufgaben übernehmen, nämlich solche, die man bis jetzt nur schlampig macht, indem man außenrum vorbei am Netzwerkbetreiber direkt über die Switches reingeht. So machen es die Nachrichtendienste, so hängt der BND drinnen, so hängen die österreichischen Dienste drinnen. Das ist ein bisschen mühsam bei den vielen Netzbetreibern und den vielen verschiedenen Equipment. Und außerdem, wenn das so viele Telefonienetzbetreiber sind, man kann nicht überall hingehen und sagen, ich bin der BND, wo stelle ich meine Kiste hin? Na, rechtlich ist es gedeckt. Dazu gibt es ja so eine famose Bundestagstruppe bei Ihnen, die einmal im Jahr sich an irgendwelchen Lokalitäten sammelt und dann erklärt Ihnen jemand vom BND, dass hier eh nur was ganz Harmloses gemacht wird, weil das sind eh nur Verbindungsdaten. Gut, hinter denen sind sie her. Und da wollen sie rastern. Und hier am mittleren, hier wo die eigentlich wichtigen Daten rübergehen, unten hörst du irgendwen quatschen oder ein Modem quicken. Die hier, die Daten, die hier in der Mitte über den mittleren Kanal rübergehen, die sind dermaßen aussagekräftig. Wenn du sie mit anderen Daten, zum Beispiel, das machen die Provider, wenn jemand die Mobilfunkdaten eines Kunden hat, dann kann er über den Kunden schon haufenweise sagen, telefoniert er viel, telefoniert er wenig, um welche Tageszeiten, wo ist er wann meistens, telefoniert der eher von zu Hause, das interessiert die Marketingabteilungen. Telefoniert er mehr von zu Hause, ist er mehr unterwegs oder ist das eigentlich ein Ersatz für sein Haustelefon? Wenn das so ist, können wir ihm noch was anderes andrehen. Na, ist normales kaufmännisches Denken, sagt keiner was. Nur, seitdem die Cops wissen, dass die Telekoms wiederum mit alten Geheimdienstmethoden, weil die haben das erfunden und vorher nur bei sich proprietär benutzt, umgehen, dann wollen sie das auch haben. Weil sie sagen, dort sind wertvolle Daten für uns drinnen. Wir können danach Tathergänge rekonstruieren, wenn wir wissen, wo der war und in welcher Bewegung Gesellschaft er sich bewegt hat und was er gekauft hat mit seiner Kreditkarte dazu, ist dann auch nett, kann man gut kombinieren. So läuft das. Und diese Interfaces, um es ganz einfach und plump zu sagen, man braucht nicht weiter runterfahren im Text, sondern es, glaube ich, steht eh gleich hier. Finde ich wiederum gerade nicht. Es gibt mindestens drei so identische, hier ist die Dokumentennummer. Es gibt mindestens pro Telekom-Switch drei strikt voneinander getrennte Interfaces dieser Art. Beziehungsweise eins, das für Multi-User ausgelegt ist, wird. Aber Multi-User transparent zueinander. Das steht auch da überall in diesen Dokumenten drinnen. Es ist ganz wichtig, dass keine andere Law Enforcement Agency, egal welcher Art, die dann nebendran hängt, davon Nachricht erhält, dass gegen dasselbe Ziel eine zweite Überwachungsmaßnahme läuft. Das ist technisch gar nicht so einfach umzusetzen. Dass der andere nicht merkt, wenn da eine weitere Dings dazugeschaltet wird. Die meisten machen das mit so einer Art Konferenzschaltung, wenn sie es live rausspielen, die Daten. Also sie verwenden eine Art Konferenzschaltungsmethode dafür. Na, diese Interfaces, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingspassage, diese Interfaces sind selbstverständlich nicht nur für die Polizei und es steht auch wo geschrieben. Nur da drinnen nicht, in diesem Dokument nicht. Soweit sie technisch sind, steht drinnen, kann es Ihnen sagen, ich kann es Ihnen zeigen hier im Scope, die Dokumente sind alle ähnlich gebaut. Hier steht, for the provision of lawful interception to law enforcement agencies. Darunter versteht man gemeinhin die Strafverfolger, also Polizei und also Polizei, aber man versteht unter Law Enforcement Agencies nicht, dezidiert nicht Geheimdienste. Na, dann schauen wir mal, ob wir die finden. Die müssten da wo sein. Dieses mühsame Windows. Nein, ich muss das beruflich benutzen, daheim habe ich NKDE. So da. Ja, das ist es sogar. Ich habe sogar das Richtige gefunden. Das ist das Dokument. Wenn es aus den EU-Polizeiarbeitsgruppen rausgeht, reine Polizeisache, versteht sich. Wie geht dieses Dokument, da gehen die Anforderungen, die immer wieder neu definiert werden, wenn eine neue Technologie dazu kommt, gibt es neue Anforderungen. Kommt GPS, sagt die Polizei, will haben. Infopolpapier, GPS, bitte haben, bitte Standard bringen. Kommt ins ETSI, im ETSI setzt sich dann eine teilweise identische Truppe. Man kann davon ausgehen, dass Teile dieser ETSI-Arbeitsgruppe auch in der Police Cooperation Working Group, Working Party sitzen, also in der Arbeitsgruppe polizeiliche Zusammenarbeit des EU-Rats, und dem erzählen, was alles notwendig ist. Und aus diesen polizeilichen Anforderungen wird dann genau dieses Papier produziert. So eine technische Spezifikation, die das, was die Cops sagen, in Technosprach umsetzt. Das noch nicht die Lösung bietet, sondern die Übersetzung in Technosprache. Und da, das hat auch ein Scope. Damit tun wir es ein bisschen vergrößern, dann kommt das schöner. Machen das da weg. So, da haben wir es. Kann man es lesen? Oder soll ich es größer machen? Ich mache es noch einmal größer. Sie haben es da oben ins Scope stehen. Hier steht plötzlich, it provides a set of requirements relating to handover interfaces for the interception by law enforcement and state security agencies. And no questions asked. Dafür sind die nämlich, diese Interfaces. Neben den Cops hängen routinemäßig die Dienste dran und sie setzen das um, was der General Poindexter in den USA, der jetzt für Total Information Awareness zuständig sein soll. Ich verkneife mir jeden Kommentar zu dieser Person, weil... Ja, ich kann dann für meine Wortwahl nicht garantieren. Das heißt, das Ganze ist ein ganz einfacher Tarn- und Täuschvorgang. Es wird auf Ebene der Presse und der Medien die Propagandatrommel gerührt. Das war in den letzten Jahren, besonders im Jahr 2000, unglaublich auffällig. Eine internationale Behörde nach der anderen meldet sich zu Wort, wie gefährlich Cybercrime ist, obwohl praktisch nichts mehr passiert, seit sie Yahoo damals downgeschossen haben und CNN mit so einer DDoS-Attacke. Dann kommt die Police Cooperation Working Party und schreit abweg entweder Kinderpornografie oder Terrorismus. Jetzt schreien sie nur Terrorismus. In einem halben Jahr wird es wieder Kinderpornografie sein. Und sagt, wir müssen diese Daten haben, weil wir hätten Straftaten verhindern können. Ja, sagen die Politiker, kriegt ihr, geht's doch ins ETSI. Dann kommen die Anforderungen ins ETSI und dort wird einmal von vornherein festgelegt, dass alles, was in diese Richtung produziert wird, nicht nur für die Cops ist, sondern auch für die Nachrichtendienste. Und dann geht es in den einzelnen Dokumenten wieder schön unverdächtig in der Polizeidonut weiter. Aber es ist ein Head-Dokument da, auf dem alles passiert, und da steht es drinnen. Und es muss da drinnen stehen, weil ja seitens der Briten und Holländer so viele Nachrichtendienste da beteiligt sind, auf die wir jetzt ein bisschen näher eingehen, wenn Ihnen nicht schon fad ist. So, dann haben wir als nächstes dieses Dokument hier. Da schauen wir mal, wen wir da noch finden in diesen anderen Arbeitsgruppen. Das muss ich wieder mit dem scheiß WordView anschauen. Eigene Dateien. So. So, das sind die Meetings der übergeordneten Arbeitsgruppe beziehungsweise der hauptsächlichen Lawful Interception Arbeitsgruppe im European Telecom Standards Institute. Daran, dass es Word-Dokumente sind, sehen Sie, dass es eher keine offiziellen sind. Ich bin nur nicht dazu gekommen, die alle zu konvertieren, weil das halt sehr viel Zeugs ist. Und jetzt schauen wir mal da rein. wer sich da trifft. Sie sehen, das geht bis, ich hab die bis 1999 zurück. Das sind alles so Protokolle von den Meetings und da sind immer gute Namenslisten dabei. Hier zum Beispiel haben wir ja, das ist, glaube ich, ein schönes Meeting. Da hat man sich in Helsinki getroffen, das ist die Arbeitsgruppe SEC-LI. Sie sehen, hier hat auch der Herr Adams die Federführung. Diese Arbeitsgruppe wurde mehr oder weniger abandoned, weil es doch allerhand böse Presse gegeben hat. Ein paar waren eher nicht so gut informierte und zum Teil etwas fehlerhafte, was ich aber verstehe, weil die Materie nicht einfach ist. Presseberichte in Deutschland. Aber es hat sich dann Le Monde interaktiv draufgesetzt und da haben die zum ersten Mal echt Schwierigkeiten bekommen, weil das wird in Frankreich gelesen. Und das Etsy liegt in Frankreich. Hier haben sie sich in Finnland getroffen, da hat Nokia eingeladen. Ich meine, ich habe vielleicht vorher etwas übertrieben, Nokia hat sicher auch etwas anderes gemacht als Standards hintertrieben. Ich will auch hier irgendwie überhaupt die Industrie nicht generell schlecht machen, und sie aber auch nicht generell irgendwie loben, weil die ist nur hinter dem eigenen Vorteil her. Dafür ist sie die Industrie. Manchmal decken sich ihre Interessen mit jenen der Nachrichtendienste oder Behörden, dann sind sie bei denen mit im Spiel. Wird ihnen die Sache zu teuer, was da Polizei und Nachrichtendienste fordern, naja, dann rufen Sie den Andi oder mich oder irgendwen an und stecken ihm eine Story darüber. Das heißt, man kann mal so mit denen verkehren. Sie sind halt Kaufleute und damit käuflich. Na, ist das nicht so? Ich meine, die sind ja eh stolz darauf. Ah, da haben wir diesmal gar, da habe ich ein schlechtes erwischt ohne Namensliste. Es war auf jeden Fall so, etwas nutzt Information und Berichterstattung schon. Dadurch, dass wir da herumziehen durch die Lande und Radau machen und sagen, dass die sitzen da die zeige ich Ihnen jetzt, die Mossad-Zulieferer, die da drinnen sitzen und die Russen. Verstehen Sie, mir fällt es manchmal wirklich schwer, das richtige Dokument zu finden, weil es sind überall interessante Personen. Verdammt, das sind wieder lauter Word-Dateien, das ist ein Kreuz mit diesen Programmen. So, dann holen wir uns halt diesen hier. Da müssten interessante drinnen sein. Ja, in Grimstadt war es schön. Wieder von Onkel Rupert. Sie wollen auch nicht, dass die publiziert werden, die Dokumente. Blöderweise sind die irgendwie nach meinen Recherchen auf Kryptom aufgetaucht. Und auf der Quintessenz, das zeige ich Ihnen noch, da sammeln wir sie jetzt systematisch. Auf das weise ich jetzt noch hin. Wer will, kann sich dann hier schöne Postkarten abholen. Heißt, unsere Aktion heißt Light into Darkness oder auch Licht ins Dunkel. Donate a surveillance document. Wir haben einen Secure Upload Mechanismus mit HTTPS und da können Sie uns Dokumente raufladen, wenn Sie vielleicht auch sowas in Ihrer Firma haben. Wir wollen sie eh nicht für uns, wir machen sie eh öffentlich. So, wir kommen zu einer sehr netten Gruppe, die seit 1996 ihr Wesen oder Unwesen im Etsy treibt. Und hier sind die handelnden Personen. Wie Sie sehen, ist das so eine ähnliche Arbeitsgruppe wie die, die wir vorher gesehen haben. Diese Third Generation Partnership Project Arbeitsgruppen, die haben mehr oder weniger das Heft jetzt in die Hand genommen, weil ja das Festnetz mehr oder weniger fertig ist. Da brauchst du nicht mehr viel machen. Das ändert sich nicht mehr groß. Da kommen höchstens eben noch Sachen jetzt dazu. TCP/IP machen sie gerade. Die Holländer geben dabei die Tonart vor, die sind überhaupt die fortgeschrittensten, aber zu denen kommen wir gleich. Wir haben da noch kein FBI drinnen, das ist noch vor 2001, also vor dem 11. September. Na, wir haben einen vom deutschen Telekom-Regulator drinnen sitzen, zwei Produktmanager von Ericsson, die zu den Produkten kommen wir gleich, die managen. Wir haben jemanden aus einer anderen Firma drinnen sitzen, Clarent, das ist ein Zulieferer, Scott Skerzau, ist ein Etsy-Techniker, der sich wirklich ziemlich gut als einer von den Circuit-Switch-Typen mit TCP-IP auskennt. Hier haben wir wieder einen vom Homeoffice, neben Onkel Rupert, der ja Protokoll führt. Der war immer Protokollführer in diesen Arbeitsgruppen.
Wie praktisch.
Ja klar, er muss sowieso für sich mitprotokollieren, für seine Behörde, also kann er es gleich für die Arbeitsgruppe auch tun.
Ja, du weißt aber, wer das Protokoll schreibt, der definiert die Wahrheit.
Ja. Ja, er reißt sich immer darum. Dann haben wir einen, Stephen, Aravox Technologies ist leider zwischendurch eingegangen, das hat irgendwie die Dotcom-Krise nicht überlebt. Die waren aber Spezialisten für dynamisches Packet-Filtern, von Voice-over-IP an Firewalls. Also da hatte man Voice-over-IP bereits angefangen, auch das zu standardisieren, wie man das aus den Switches holt oder wie man das eben dort abholt, wo es anfällt in den Netzwerken. Ja, dann haben wir einen, Marconi ist auch sehr interessiert in diesen Arbeitsgruppen und der ehemalige Vorsitzende Robin Gabe, der ist dann zurückgetreten, nachdem sein Name überall nur mehr im Netz aufgetaucht ist und ständig von irgendwelchen Screens heruntergeleuchtet hat. Das ist eine interessante Figur. Und falls ich es jemandem letztes Jahr schon erzähle, ich will euch nicht langweilen. Der kommt aus der HF-Szene. Ham Radio, Amateurfunker. Der hat an der University of Sussex, ja Sussex ist es, Telekom studiert, wie Onkel Rupert. Ja, man muss ein bisschen wissen, wer das ist, mit wem man da zu tun hat und da gibt es ja ein paar Methoden. Und der hat für einen der ersten beiden Amateurradiosatelliten das Übertragungsprotokoll geschrieben. Beziehungsweise irgendwas an der Software geschrieben. Ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, ich müsste nachschauen, aber das würde zu weit führen hier, Disziplin. Ein sehr interessanter Bursche und auch sehr intelligent, und aber halt leider vollkommen auf der falschen Seite. Ja, Sie werden sich jetzt wundern, was ist denn TNIES? Diese Abkürzung, Herr Gusev, Vyacheslav Gusev, ebenso wie sein Kollege, wo ist er denn, der andere? Da hatten wir noch einen, vielleicht nur einer da. Egal, ich sage Ihnen, was das ist. Das TNIES ist das Institut zur wissenschaftlichen Erforschung der Telekommunikation im Moskauer Telekomministerium. Es heißt wirklich so. Gut, als nächstes haben wir wieder Department of Trade and Industry. Dieser Typ ist einer der Consultants, die sonst immer fürs Homeoffice Consultant sind. Und hier gilt wieder die alte Faustregel, die Ihnen jeder Geheimdienstkenner bestätigen wird. Wenn du bei einer Botschaft wissen willst, wer für die Spionage zuständig ist, gehst du überall direkt zum Militärattaché. Nur nicht bei den Briten. Da gehst du zum Handelsattaché. So, dann haben wir Siemens. Die haben natürlich auch ihre eigenen Heferln. Die habe ich Ihnen letztes Jahr vorgestellt. Das ist alles schon länger am Markt. Und da sind wir jetzt bei einem Mossad-Zulieferer. Die Firma hieß früher Comverse Infosys, heißt jetzt Verint. Die hat den ersten Skandal produziert. Es wurden, glaube ich, 30 Mitarbeiter dieser Firma, die praktisch exklusiv für das FBI alle Überwachungen macht an den Switches in den USA. Diese Firma ist aus Israel, aber an der Nasdaq notiert längst, war eine Zeit lang ein Highflyer und ist eine Tochter der Firma Comverse, deren Produkte sie alle benutzen. Die baut nämlich die Mailboxen bei der Deutschen Telekom und was weiß ich, bei vielen Provider, die Voicemail-Systeme. Die sind spezialisiert auf Telekom plus Rechner. Diese Firma, was für Produkte diese Firma bietet, zeige ich Ihnen dann noch, wenn wir dazukommen, aber ich muss jetzt durch in der Liste. Acuris sind Data Mining Spezialisten aus Irland, die Data Mining bereits für Telekom Firmen machen. Know thy customer. Erkennen deinen Kunden. Also, Customer Relations Management Tools und bisschen böses, jetzt fallen mir schon die wichtigsten Termini nicht mehr ein. Customer Relationship Management Tools, die jeder Telekom-Betreiber irgendwie benutzt, die den Überwachungsmethoden der Nachrichtendienste aber schon dermaßen frappant ähneln, dass in Kürze werden das dieselben Tools sein. Man kann sie jetzt schon fast nicht mehr unterscheiden. Und die Tendenz geht dazu, dass es keine eigenen Überwachungssysteme mehr gibt für das Netz, wo man sagt, das ist die Polizei oder das sind die Nachrichtendienste und denen baut Siemens jetzt dieses Setup zusammen und da stecken sie dann dort an dieses Netzwerk. Nein, das ist alles schon in den Telekom-Netzwerken integriert und in den Mobilfunknetzwerken. Das heißt, was früher von außen andockte als Monitoring-Center, hockt jetzt schon drinnen. Das heißt, innen ist man schon Herr über die Daten. Sie kennen das, wie das ist mit den Telekoms, wie sich die aufbauen. Zuerst geht's los als Greenfielder. Das ist der, wo du nur die grüne Wiese hast und noch keine Masten und keine Switches. Dann werden mal überall Switches hingestellt, dann wird das immer mehr vernetzt und dann wird's vermascht und so weiter und so weiter. Und dann steht die Hütte endlich, so nach 3-4 Jahren, und dann tust du konsolidieren. Dann fängst du an, das ganze Ding echt gewinnbringend zu machen und fährst mit Customer Relationship Management und Data Mining rein und versuchst, die Average Revenue per User zu erhöhen, weil das ist die heilige Kuh der Telekoms. Sie sind Kaufleute, also müssen sie das APU erhöhen. Das ist eines ihrer Lieblingsworte. Gut, dann haben wir noch die Firma Axacom aus Frankreich, das ist ein französischer Militärzulieferer und die sind spezialisiert auf Tracking von Handys an Roaming-Gateways. Unten ist wieder Onkel Rupert. Früher, im Jahr 1999, saß sogar eine Firma namens Teletron in diesen Arbeitsgruppen, die sich auf der Seite 1, ich zeige Ihnen die Homepage, weil die ist wirklich sehenswert, die brüsten sich auf Seite 1 damit, dass sie Mossad-Zulieferer sind. Also ich meine, in dem Fall ist das alles relativ leicht zu identifizieren, für die Spionage nichts Schlimmes, die sind Helden in Israel. Zu Israel wollte ich nur dazu sagen, wir kommen jetzt noch zu ein paar israelischen Firmen, die da auftauchen. Es scheint so, als ob in Israel aus dem natürlich ganz engen Miteinander aufwachsen vom Nachrichtendienst und Telekomindustrie, das dermaßen austauschbar ist, noch dazu, dass beide Gruppen dann im gleichen Mossad Dienst gemacht haben, wenn sie Fernmeldetechniker waren. Das heißt, in der Armee, sagen wir, in den Fernmeldeabteilungen gedient haben. Das heißt, dort hat sich sehr früh es eingebürgert, dass man in die Switches Rechner reinstellt, die irgendwas machen mit den Daten, die da drinnen anfallen. Zur Kontrolle, zur Netzwerkauslastung. Das heißt, man hat dort sehr früh damit gestandene Telekom-Leute mögen keine Computer. Die wollen fette Switches und womöglich 5 Tonnen schwer. Dann sind sie gut. Es ist übertrieben, aber wir wissen schon, was ich meine. Worauf wollte ich hinaus? Die haben einfach sehr bald damit angefangen und sind deshalb technologisch relativ weit vorne. Wenn man sagt, Firma Amdocs, wer kennt die? Kennt die wer? AMDOCS. Amdocs. Nasdaq notiert. Auch in Zeiten der Krise kein bisschen gefallen oder fast nicht gefallen. Die haben eine Bank. Sie machen das Customer Relationship Management zum Beispiel. Oder Teile davon der Deutschen Telekom. ist auch eine israelische Firma. Das heißt, ich will mich nicht über die Wahrscheinlichkeiten auslassen, was in Firmen anderen Ländern mit Daten, mit derart sensiblen Daten passiert. Man kann aber nur davon ausgehen, dass die eigenen Nachrichtendienste entweder einen Vorteil davon haben, dass sie das zulassen, dass es ihnen bewusst ist, dass die auch die Informationen alle kriegen, weil dass sie so dumm sind, dumm wären, das irgendwie zu übersehen, das ist völlig unmöglich. Die Firma Amdocs ist schwer im Geld und macht auch Technologie, die allgemein in der Branche irgendwie gelobt wird. Die Telekom-Leute mögen diese Technologien und sie schätzen sehr sie können offenbar mit ganz, ganz großen Datenmengen gut umgehen. Das sind große Unix-Kisten und ich zeige Ihnen jetzt, welche das sind, was die ungefähr können, wo sie ihre Benchmark-Tests drauf machen. Das ist hier. So. Hier haben wir ein paar Überwachungssystemlieferanten mit den entsprechenden Papieren. Hier haben wir Amdocs. Sehen Sie, das hier zum Beispiel, na, das sehen Sie eben nicht, weil das nur der blöde Dings ist. Amdocs, Sie finden auf der ganzen Website der deutschen Telekom, ja, Proprietary and Confidential of Amdocs. Also bitte nur mit der Hand vor den Augen hinschauen, dass Sie keine Buchstaben rauslesen, die dann nicht gehören. Ja. Da haben Sie, das wollte ich sagen, es ist sehr lustig, wenn Sie auf der Website der Deutschen Telekom das Stichwort Amdocs suchen, so gibt es die Firma nicht. Diese Firma ist aber einer der wichtigsten Lieferanten der Deutschen Telekom. Wenn Sie auf der Website der Firma Amdocs suchen, finden Sie die Deutsche Telekom sofort, weil die Firma Amdocs bläst das in Presseaussendungen hinaus. Wir beliefern die Deutsche Telekom. Es ist super. Ich meine, wie sollte ich das sonst erfahren? Genauso verhält es sich mit der Firma Actel, die ist noch nicht in den USA, die sitzt noch in Petach Tikva, Israel, und die beliefert die Telekom Austria mit Fraud Management Tools. Also das sind auch so Setups aus Rechnern und Programmen und Speicherelementen, die sozusagen Frühalarm schlagen, wenn Betrug befürchtet wird. Ich meine, etwas, was du so oder so machen kannst. Du kannst sagen, wenn von dieser Nummer das ganze Jahr, seit 3 Jahren immer nur kleine Summen und so telefoniert wurde, dann ist es verdächtig, wenn an einem Tag so viel telefoniert wurde wie sonst an 3 Jahren zusammen. Wir schauen uns das an und dass es da einen automatischen Alarm gibt gegen sowas. Ja, aber du kannst leider diese Tools dermaßen so einstellen, wie du willst inzwischen. Und die Dinger sind inzwischen dermaßen mächtig und können viel, dass du dann natürlich das Tool bei allen möglichen Sachen Alarm schlagen lassen kannst, die dir gerade halt einfallen. Du musst nur deine Parameter eingeben, nach denen du filtern willst, und dann kriegst du das. Jetzt zeige ich Ihnen noch, damit Sie sehen, dass das nicht kleine Amdocs sind, sondern dass das nicht kleine Rechner, HP-Rechner sind, sondern dass das doch ganz hübsche Kisten sind. Sie haben die Ensemble-Module ausprobiert. Das, was das Ensemble ist von Amdocs, zeige ich Ihnen gleich. Das Ensemble ist sozusagen eine ganz große Network Control Suite. Hier hat das Circuit Switch Herz alles, was es begehrt. Quality of Service Tools.
Ja, also eine kleine Frage.
Too much, zu lang?
Ja, okay. Ich will ja nur wissen, die gucken sich das doch nicht mehr persönlich an, wenn sie das überwachen sollen. Sie haben doch gesagt, dass man diese Sachen...
Könntest du die Frage vielleicht ins Mikrofon stellen?
Das braucht viel zu viel Zeit, die ganzen Sachen persönlich anzugucken, haben Sie gesagt. Jetzt möchte ich wissen, was passiert denn, wenn so ein Rechner irgendwas Auffälliges gefunden hat? Wird es dann irgendwie automatisch auch weiter abgeprüft, nach irgendwelchen Worten gefiltert, ist in Text umgewandelt und dann...
Da wird nicht gefiltert. Diese Tools dienen den Telcos zum Customer Relationship Management. Dass sie wissen, was er tut, dass sie wissen, was er vorhat, dass sie wissen, was sie ihm verkaufen können. Das heißt, man analysiert Gewohnheiten, nicht Inhalte. Das Einzige, wo man sagen kann, da gehen Sie direkt in den Inhalt hinein, tun Sie eher unabsichtlich mit SMS.
Dankeschön.
War das die Antwort auf die Frage oder habe ich mich sonst irgendwie unklar ausgedrückt? Bitte nur sagen, ich bin gern bereit, alles zu erklären, was ich verhaut habe.
Und dafür werden dann genug Mitarbeiter bereitgestellt, damit alle, dass man die ganzen Datenmengen dadurch kuscheln kann. Ja. Die machen ja nichts anderes.
Also, na, die haben ja schon Leute, die da arbeiten, das ist ja nicht. Aber es geht bei den ganzen Werkzeugen nur darum, das Maß an Informationen so weit zu reduzieren, dass man es manuell weiterverarbeiten kann. Also das, was da anfällt, sind Daten. Und was durch die verschiedenen Werkzeuge daraus gewonnen wird, das sind dann hinterher Informationen, die dann von Menschen zu sogenannter Intelligence weiterbearbeitet werden. Und je mächtiger die Werkzeuge sind, desto mehr Datenquellen kann man anschließen, um immer noch dieselbe Menge Informationen bei weniger Aufwand zu extrahieren, um bessere Intelligence produzieren zu können. Darum geht es.
Da sehen Sie, was das Ding kann. 64 550 MHz CPUs, 128 GB Memory. Für den Test wurden nicht alle 192 Hot 2 PCI Slots eingefädelt. Also das sind die Kaliber, die beim Data Mining in so großen Firmen wie der Deutschen Telekom zum Einsatz kommen. Und jetzt schauen wir mal noch ein bisschen was über diese Suite von Amdocs finden, oder ich zeige Ihnen eine andere Suite von einem vergleichbaren Hersteller, was die nämlich macht, was die kann. Und da werden Sie sehen, dass das der ganze Überwachungskomplex, soweit das Polizei oder Nachrichtendienste betrifft, nur ein Teil des Ganzen ist, was der Netzbetreiber mit seinem System macht. Und er analysiert Daten, veredelt diese Daten sozusagen zu Aussagen, schmeißt irgendwann die Rohdaten weg, weil er die nicht aufheben will, und fügt die veredelten Daten dem Profil des Kunden hinzu. Also sprich, er hat die Gewohnheit, er schickt immer 20 SMS aus dem Ausland, wenn er im Ausland ist. Na, wird sich die Marketingabteilung irgendwann Gedanken machen, wenn sich das als ausreichend große Zielgruppe herausstellt, erfindet man ein Produkt, das man denen anbietet und steigert das APU. Das ist das Ziel. Deswegen werden diese ganzen Daten nicht mehr weggeschmissen wie früher, sondern werden analysiert und in ziemlich fette Datenbanken geschaufelt, und Ihre SMS, die schaufeln Sie gleich im Klartext mit rein. Die werden im Klartext aufgehoben. Einfach aus dem Grund, weil die SMS genau in jenem SS7-Datenkanal mitreisen. Ich meine, man kann das irgendwie so hartschart vergleichen mit dem Datenkanal von ISDN, SS7 ist sozusagen das Protokoll, mit dem die Switches miteinander reden. Mit dem dieses merkwürdige Circuit-Switched-Welt, die nicht always on ist, sondern die für jede Kommunikation eine eigene Leitung bauen muss und dann wieder abbricht und dann wieder abbaut, die reden mit diesem SS7-Protokoll, grob gesagt und verallgemeinert, Marco, hau mich nicht, du sitzt da wo drinnen. Und da reisen ihre SMS mit, weil die SMS einfach, na, die hat man halt irgendwie erfunden. Die einen sagen, weil man da noch Platz hatte und sagt, na, dann lass uns halt Daten drüber schicken, wenn in dem Protokoll noch Platz ist. Sagen die einen, so, deswegen werden die SMS erfunden worden, und die anderen sagen, die haben die SMS ursprünglich eigentlich benutzt, dass die Operators der einzelnen Netzwerke untereinander kommunizieren können. Egal. Die fahren auf jeden Fall im normalen Datenkanal mit und sind nicht getrennt von den Daten, sonst ist immer alles getrennt bei den Telekoms. Hier Datenverkehr, da Sprachtelefonie, das ist eine Religion. Das ist ein Dogma, und da fährt die Eisenbahn drüber, wie man sagt. Das ist so. Deswegen ist Ihnen das Internet unglaublich suspekt. Seit 1976, AT&T hat damit begonnen, mit der Digitalisierung der Netzwerke, heißt das Dogma. Datenverkehr getrennt von Telefonie. Und mit Datenverkehr meinte man damals die Daten, die selbst im Netzwerk anfallen, um die Verbindung aufzubauen, also die Signalisierungsdaten. Auch bekannt als die SS7-Protokollfamilie, die 7 Namen hat. SMS fährt damit. Wo bin ich jetzt da hängen geblieben? Ich wollte Ihnen eigentlich ein anderes Dokument zeigen. Das machen die. Und diese Daten heben die auf. Sie wollen aber eine Art von Daten nicht aufheben. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Im Quality of Service Tool, so wie es bis jetzt ausschaut, das wird sich mit GPS und UMTS dann ändern, wenn es tatsächlich nennenswerte Zielgruppen für diese Dienste geben sollte. Jetzt schaut es so aus, dass ein Telco-Betreiber zum Beispiel, er hat ein Tool, das nennt sich Quality of Service Tool. Das mache ich gleich ein Ding so auf. Nein, wir können uns das von iNet auch anschauen oder das von, wo kommt denn das am schönsten? Ja, ich nehme das von iNet, das ist ein gutes Beispiel. Oder habe ich von Amdocs auch was da? Ah, da ist es. Das ist zum Beispiel, das ist eine typische Amdocs-Presseaussendung. Da wird eben nach Mustern gesucht. Der Punkt dabei ist, Sie erinnern sich, Privacy Override Indicator. Privacy Override Indicator heißt, die Netzwerke werden tauglich gemacht für Rasterfahndung. Und zwar flächendeckend quer durch die Netze oder selektiv dieser Teil des Netzes, jener Teil des Netzes. Wenn Sie zu irgendeiner Telekom gehen, und man sich dort ganz kurz hinsetzen kann an ein Tool, dann kann ich innerhalb von 20 Sekunden feststellen, wie viele Leute, wer aller und von wo und wie lange in den Irak telefoniert wurde heute im Netz, wie viele Gegenanrufe es aus dem Irak hereinvermittelt wurden. Und dann kann ich schon ganz interessante Sachen damit anstellen, wenn ich das weiß, wenn ich dann mal die Nummern eruiere, wer das wo ist und so. Also Sie verstehen, man kann mit sehr vielen Datensätzen, die jeweils nicht gar so viele Daten enthalten, aber wenn Sie über eine längere Zeitstrecke gehen, kann man irrsinnig gut Persönlichkeitsprofile zeichnen. Und zwar das Kommunikationsverhalten während der Arbeit und im Alltag. Und wenn man dann, wie zum Beispiel die großen Telcos, auch noch Internetprovider ist, dann kann man ein Interessensprofil dazulegen. Und das machen sie jetzt schon. Überall dort, wo transparente Proxys im Einsatz sind, also Proxy-Server, über die der Kunde, ohne es zu wissen, drüber gejagt wird und die auch transparent sind, das heißt im Telco-Bereich unsichtbar, die also für den Kunden unsichtbar sind, die sind nur aus einem Zweck da, sein Verhalten zu analysieren. Wenn der rauszischt ins Internet, weiß der Provider überhaupt nicht, was das für eine Art Kunde ist. Wenn der Provider dem Kunden nachweisen kann, du bist ein Online-Einkäufer, weil du dauernd HTTPS benutzt und in deinen Logfiles Amazon und eBay und was weiß ich vorkommen, dann bist du als Kunde nicht mehr 10 oder 20 oder 30 Euro, sondern das Doppelte wert. Weil die Telcos, herzlose Kaufleute wie sie sind, halt so rechnen. Das heißt, sowohl für die eigene Bilanz zu sagen, wir haben Hochklasse-Kunden und so weiter und unsere Kunden sind, unsere Kunden benutzen so und so viele Online-Geräte. Und je mehr man halt darüber weiß, das ist, kann sehr hilfreich sein bei irgendwelchen Merger-Verhandlungen, bei Verkaufsverhandlungen, wie sie ja zwischendurch auch mal stattgefunden haben sollten im Telekom-Sektor, bevor das alles irgendwie so eher gestorben ist, wie im Moment aussieht. Sorry. Naja, These ist einfach, das Zeugs, was vorher früher draußen dranhing, ist jetzt schon drinnen. Und was drinnen ist, ist weitaus besser und unvergleichlich mächtiger als das, was vorher von außen drangehängt wurde, von wem auch immer. Ich meine jetzt an Analyse-Tools. Sein interessanter Trickle-Down-Effekt. Zuerst hatten diese Data-Mining-Technologien eigentlich nur Nachrichtendienste, nicht? Danach fingen die amerikanischen Firmen, die die amerikanischen Dienste beliefern, an zu sehen, ob dieses Produkt nicht was für ein Dual-Use wäre, ob das nicht die Wirtschaft auch gebrauchen könnte. Und siehe, man fand, dass Data Mining ist ein gutes Geschäft, weil gerade jetzt in Zeiten der Krise, das heißt im Telekom-Sektor immer Konsolidierung. Man gibt dafür Geld aus, um Geld zu sparen damit. Das heißt, auch wenn man es nur glaubt, Geld zu sparen. Das heißt, wir schmeißen Kohle in Programme und in Hardware für Data Mining, weil wir damit wesentlich mehr Kohle einsparen können, beziehungsweise verdienen können, wenn wir unsere Marketingabteilung gezielt auf Zielgruppen loszielen lassen können. Das ist mehr oder weniger das ist mehr oder weniger die Entwicklung, und ich erzähle Ihnen jetzt nichts mehr über die Tools, weil das können Sie dann alles auf der CD haben, da sind die Dinger alle drauf. Ich zeige Ihnen jetzt noch eher zum Abschluss, ich glaube, wir sind schon eher am schwer überziehen und am Rande des Programms, wie es mir schon gelegentlich mal vorgekommen ist. Zum Abschluss gibt es wie immer eine zitiere ich selbstverständlich nur aus einer PowerPoint-Präsentation, die immer sehr schön sind, wenn man sie nicht selber machen muss. Hier haben wir ein Referat über UMTS aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Bitte sehen Sie, was Sie für Ausdrücke haben, das dicke Rohr und der Trichter. Hier haben wir hehre Prämissen. Ja, und so weiter und so fort, aber ich hole mir doch den anderen PowerPoint-Vortrag von dessen Kollegen, weil der ist doch irgendwie lustiger. Das ist ein gar zu, trockener Beamtenvortrag aus dem Ministerium, der da hier ist lustiger. Nee, dieses Microsoft. So.
Ja, trotzdem ist es natürlich ziemlich bemerkenswert, dass die sozusagen nicht nur die technischen Voraussetzungen, sondern auch die rechtlichen Rahmen schaffen möchten. Es gibt auf Bundesebene entsprechende Gesetzgebungsinitiativen in der TKÜV jedes Mal wieder. Es gibt europaweit Gesetzgebungsinitiativen, wo dann interessanterweise wieder genau dieselben Leute auftauchen und bei der Gesetzgebung Lobbyarbeit betreiben.
So ist es. Hier, das ist die RegDP und das ist sehr, ich zitiere deswegen daraus, weil der das so schön übersichtlich gemacht hat und so sauber, wie ich es nie zusammenbringen würde. Hier haben Sie die wichtigsten Arbeitsgruppen. TCLI, die wurden jetzt in den Rang eines technischen Komitees im ETSI sogar erhoben. Die machen eben das Handover-Interface und alles, was zusätzlich noch in den alten Telco-Systemen anfällt, beziehungsweise in den großen Switches. Die zweite Arbeitsgruppe macht eben die Standards im Bereich GSM und alles, was dritte Generation Netzwerke ist, das ist die interessantere inzwischen. Die dritte Arbeitsgruppe des ETSI, die involviert ist, das ist Access and Terminals, die machen Kabelmodems-Überwachung, das haben die USA schon 1999 standardisiert. Und Typhon, das ist die Arbeitsgruppe, die immer wieder in diesen sogenannten Intelligent Network, in diesen gemischten Netzwerken, wo alles zusammenkommt, ADSL von da rein und da durchgepfiffen, und dort hängt das TCP-IP-Rohr und der Rest wird irgendwie so halt normal auf Telefonie rausgeswitcht. Und das sind die Herren in Mainz, die sich da auf das Rührendste. Und hier sehen Sie die Überraschung. Da habe ich mir gedacht, boom, das kann doch nicht sein. Sie haben einfach dieses eine Interface zum Umschalten da heraus operiert. Sie erkennen das, nehme ich an, wieder, das ist das Interface von vorhin. Warum gibt es kein Handover-Interface in Deutschland? Naja, wir hatten argumentiert, so ein Handover-Interface, wo man sozusagen das Makeln, die Verhandlungen zwischen Polizei und Netzwerkbetreiber bereits auf den Datenkanälen vorgenommen werden, man sagen kann, dieses Handover-Interface, das ist irre leicht zu überbrücken, das ist es ja auch. Die haben das in Deutschland nicht automatisiert aus drei Gründen. Zum Ersten ist man dann doch irgendwie draufgekommen, dass in diesen ETSI-Standards ständig von grenzüberschreitenden Zugriffen auf dieses Interface die Rede ist. Das heißt, das ist fix eingebaut, dass du von einem anderen Land auf dieses Interface zugreifen kannst. Und das wollte man dann doch nicht anhand der, wenn man sah, die britischen Geheimdienste, was die für Aufträge haben, was die in ihren Richtlinien stehen haben, zum Beispiel das GCHQ, das General Communications Headquarters der britischen Armee, hat in seinen Grundsätzen drinnen stehen, sie haben das ökonomische Wohl Großbritanniens zu mehren. Also klarer geht es nimmer und in den Anforderungspapieren steht es auf, okay, direkte B sagt, nein, da machen wir nicht mit, bei uns ordentlich in Deutschland. Nur auf richterlichen Befehl. Ja, Sie haben, was in Wirklichkeit passiert ist, erstens, die Gerichte sind noch nicht so weit, dass sie Hausdurchsuchungsbefehle elektronisch signiert schicken können. Die Provider sind deshalb nicht so weit, das elektronisch zu verifizieren, also braucht man das Scheiß-Interface eh nicht, wenn es sowieso mit Fax passiert. Wie jetzt. Und zum Zweiten haben sie es genauso belassen, wie es ist, sie haben es einfach nur umbenannt. So einfach ist das. Es steht zwar nicht hier, aber der Mechanismus ist weiter drinnen im Netz vorgesehen auf der sogenannten Q3, Marco? Marco, bist du da? Ah, mein Berater hat mich verlassen. Na, sie machen es auf jeden Fall an einer anderen Stelle und es passiert genau dasselbe und es hat sich überhaupt nichts verändert und das hier ist ein großer Schwindel. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich langsam zum Ende kommen, wenn Sie was, wir machen es wie immer. Ich muss natürlich diese CD, wenn ich sie jetzt schon stundenlang damit sozusagen überfallen habe mit diesem Thema, dann muss ich Ihnen eigentlich auch das Grundmaterial zum Nachprüfen dessen, was ich gesagt habe, zur Verfügung stellen. Also wir handeln das wie immer. Wer diese Dokumente einem Peer-Review unterziehen möchte, der wird sie da irgendwo auf einem hauseigenen Server finden. Ich weiß nicht, die Truppe, die das letzte Jahr aufgestellt hat, die kriegt es dann wieder und wer es haben will, der saugt sich aus dem Netz oder schickt mir sonst eine E-Mail und ich schicke das dann per Schneckenpost zu, wenn es gewünscht wird. Oder man kann es auch direkt vom Rechner rüberziehen. Ja, ich habe mit einem Spot der American Civil Liberties Union begonnen und möchte mit einer Address des Executive Director der American Civil Liberties Union, Barry Steinhardt, an diesem Kongress enden. Wir hatten ihn eingeladen, beziehungsweise Barry hatten wir für unseren eigenen Kongress im Oktober eingeladen, er ist nicht gekommen. Es sind auch andere Leute auf diesen Kongress nicht gekommen, John Young, der eingeladen war. Wir sind in ziemlicher Sorge um unsere amerikanischen Freunde. Es kommt keiner von denen mehr seit 9/11 nach Europa. Sie waren früher ständig da. Ich bin gleich fertig, dann, ich habe es gesehen. Hier ist noch wer.
Wir haben keine CD hier, die kommt auf den Server.
Ich lass mich mal fertig reden. Sie sogar der ziemlich großmäulige Mark Rottenberg, der vom Electronic Privacy Information Center, der wirklich ein klasser Bursch ist, wie man in Wien sagt, ja, und der immer ordentlich aufgedreht hat, der ist auch verdächtig still geworden seit dieser Zeit. Man hört nichts mehr und sieht nichts mehr von denen. Und wenn sie Mails verschicken, dann haben die alle einen bitteren Beigeschmack. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, hatten wir das Gefühl. Und Andi und ich korrespondieren halt doch öfter mal über dieses Thema oder treffen uns. Und wir hatten beide irgendwie dasselbe Gefühl und dann hieß es, John meldet sich überhaupt nicht. Gut, wir haben die alle kontaktiert und damit das Ganze irgendwie nicht so endet, dass es heißt, oh, und jetzt wird alles noch schlimmer. Das ist eine Welle, die geht gerade nach oben. Eine Welle, die mal nach oben geht, geht auch wieder runter. Und dann werden die genauso dastehen wie jetzt. Die ehemaligen Dotcom-Hasardeure, wie begossene Pudel. Und sie werden ausgelacht werden. Und das ist keine Utopie. Diese Entwicklung geht nicht geradlinig weiter. Aber dazu müssen wir, die wir an den Netzen sitzen, was tun dagegen? Der Average User wird das so lange nicht tun, bis er völlig versklavt ist. Er wird es nämlich nicht merken. Das Ding steht und fällt mit Öffentlichkeit. Wenn du es öffentlich machst, können sie es eigentlich so nicht mehr machen. Es funktioniert. Wir paar Hanseln konnten denen schon ordentlich in die Suppe spucken und wir haben es gemerkt, es sind Arbeitsgruppen geschlossen worden, neu aufgemacht. Infopolpapiere sind liegen geblieben, weil es eine Diskussion darüber gegeben hat. Sonst hätten sie es wieder unterm Ladentisch abgearbeitet, wie früher. Im Fischereiausschuss. Das geht heutzutage nicht mehr, weil es doch Leute gibt, die ein bisschen drauf schauen. Wenn sie da auch ein bisschen drauf schauen, dann kommen sie nicht durch damit auf die Dauer. Niemand will so eine Gesellschaft. Niemand. Auch sie nicht. Ihnen gefällt es nämlich überhaupt nicht, wenn man ihre Namen ins Internet setzt. Gut, bis jetzt machen wir es nur mit den Namen. Als nächstes kommen die Fotos. Und damit das Ganze nicht irgendwie allzu emotionell und in eine Richtung endet, will ich nur sagen, was Barry Steinert geschrieben hat und was er mich bittet, hier einfach nur auszurichten. Er sagt, sie stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, aber es ist ein unglaublicher Kampf. Es sind immer noch 800 Leute in den USA interniert. Ich meine jetzt nicht diese Talibans, die sie da gefangen haben, sondern Leute, die sie einfach verhaftet haben und ohne Gerichtsbeschluss bis heute eingesperrt haben. Das sind 1,5 Jahre fast vergangen. Die sitzen noch immer und es gibt keine Aussicht auf ein Verfahren oder sonst irgendwas. Und einen Gutteil der Leute haben sie mit den Informationen rausgegriffen, haben sie abgeholt wegen Informationen, die sie an den Switches abgegriffen haben, an diesen Schnittstellen und mit anderen Daten verknüpft haben. Eine weitere Evidenz gibt es gegen diese Leute nicht. Sie sind nur verdächtig, weil sie kommuniziert haben. Barry Steinert hat gesagt, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, American Civil Liberties Union hat einen Rekordzulauf wie noch nie in ihrer Geschichte. Sie ist binnen kürzester Zeit von 200.000 zahlenden Mitgliedern auf 330.000 zahlende Mitglieder gewachsen. Also es gibt schon Leute, die erkennen, in welche Richtung es geht und wen und was man unterstützen muss, dass das nicht durchgeht. Denn damit werden sie nicht durchkommen. Ich danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen.
Hier vorne war, glaube ich, der Erste.
Ich glaube, der da hat schon ganz lange aufgezeigt und ich habe dann gesagt, der soll warten, das wäre mir peinlich. Ja, der.
Ja, mir ist Ihre Kritik nicht ganz klar geworden. Als Ihr Beispiel am Ende, wo die Leute dann wegen diesen Informationen, die man aus den Switches hat, festgehalten werden, 1,5 Jahre lang. Das ist vielleicht ganz bild. Das ist vielleicht ganz bildhaft, aber das ist ja illegal, die so lange festzuhalten.
Ach.
Ach.
Ja. Aber ich meine, der Punkt ist doch, also ich verstehe nicht, was jetzt gegen diese, und das, also dass diese Marketingleute die Daten auswerten, das ist aus kaufmännischer Sicht auch irgendwie klar. Und dass die Nachrichtendienstleute irgendwelche, jetzt heute heißt es Terroristen, morgen heißt es vielleicht irgendwie Kinderpornografie oder so, die Leute stoppen wollen, das ist ja auch irgendwie klar. Also ich meine, die Kritik müsste doch nicht dahin gehen, dass diese Daten gesammelt werden, sondern wie die nachher verwendet werden. Also wie genau, auf was läuft denn Ihre Kritik eigentlich hinaus?
Ja, das Problem ist, das Problem sehen wir da ja gerade an diesen Ereignissen, dass da Leute halt rechtswidrig verhaftet werden, einfach weil das Machtpotenzial da ist. Also ich denke, die Hauptkritik richtet sich dagegen, dass da einfach ein großer Haufen Macht auf einen Haufen gekehrt wird und wir nicht wissen, wer da an den Knöpfen sitzt und drauf rumdrückt.
Ja, das ist ja keine Macht, weil es ja gar kein Gesetz dafür gibt.
Na, die machen es aber trotzdem. Wer könnte es nicht kontrollieren? Und dann verhaften sie dich und dann?
Nein. Mein Punkt, den ich machen möchte, ist, das wird doch illegal verwendet.
Das ist nicht illegal unter den Notstandsgesetzen, das ist perfectly legal.
Also es ist nicht illegal, die Leute 1,5 Jahre ohne Haftbefehl und ohne Gerichtsverfahren festzuhalten.
Ja, das ist natürlich illegal, aber wir schaffen hier gerade, also wir bilden uns ja immer ein, wir leben in einer Demokratie und das ist alles schön und toll und so und wir haben unsere Geheimdienste unter Kontrolle und alles ist gut und die machen schon nichts Illegales. Und irgendwie, selbst wenn dem so ist, wer sagt uns denn, dass nicht morgen irgendein Bush kommt und die Regierung an sich reißt und dann mal anfängt, ein bisschen auf die Knöpfe zu drücken, dem ist es einfach mal scheißegal, dass es illegal ist, dass es seine Bürger 1,5 Jahre ohne Gerichtsverfahren wegsperrt. Und ich möchte nicht, dass hier so jemand vorbeikommt und eine fertige Infrastruktur vorfindet, wo er einfach nur noch auf den Knopf drücken muss, um die Macht zu übernehmen. Und genau das bauen die sich da gerade hin.
Wir standen so knapp daran davor in Österreich, dass wir Haider in der Regierung hatten. Na, stellen Sie sich den mal vor als Innenminister. Auf den Datensätzen sitzen. Ich meine, das erklärt nämlich, das unterstreicht das, was der Andreas gesagt hat.
Aber das können die doch auch ohne die Daten zu sammeln.
Wesentlich schwerer, mit wesentlich größerem Aufwand.
Ja, aber prinzipiell schon. Ich meine, wo ist da denn jetzt da der Punkt?
Ja, ich sehe den Ansatz etwas falsch. Also zu sagen, es werden Daten gesammelt und das ist das Problem, weil daraufhin Leute inhaftiert werden. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber dann sollte man darüber nachdenken, wo das grundsätzliche Problem ist, dass es überhaupt möglich ist, Leute unter solchen Bedingungen zu inhaftieren. Egal warum. Weil Daten angefallen sind, weil sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Ich finde halt, der Ansatz ist ein bisschen komisch.
Wenn man ein einziges konkretes Beispiel heranzieht, was dann mit den Daten passiert, wenn sie gesammelt werden? Na, es gibt ein viel besseres Beispiel. Sie werden dann nämlich falsch interpretiert und es kommen Leute in extremste Schwierigkeiten, die wirklich nichts verbrochen haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus Wien, da haben sie eine ganz große Handyüberwachung gemacht, und zwar Mobilfunkdaten, wer mit wem wann und wo, nigerianische Drogendealer. Ja? Und da wurde, ich habe es gesehen, da wurde enorm gerastert und überwacht und Rufnummern wurden erfasst und dann wurde das Ganze in eine Ordnung gebracht und dann haben sie den Kopf der Bande, haben sie welche verhaftet und dann wurde ein Mann als Kopf der Bande bloßgestellt und über ein Jahr lang in Untersuchungshaft gehalten, durch allen Dreck der Boulevardpresse gezogen, die bei uns noch dazu offen rassistisch agiert. Ein Nigerianer, und dann hat sich herausgestellt, dass der sozusagen der große weiße Mann in der nigerianischen Community in Wien ist, zu dem alle kommen, um Rat fragen. Der hatte nur die meisten Kontakte mit allen. Und deswegen wurde er als Kopf einer Rauschgift-Dealer-Bande identifiziert und ein Jahr einfach eingesperrt mal in Untersuchungshaft, da muss doch was dran sein, wenn der ständig mit denen telefoniert. Na klar, hatte der mit vielen Kontakt, weil das halt eine relativ kleine Community ist und weil er halt ein relativ bekannter Mann ist, der auch ein bisschen Beziehung hat zu Österreicher und der konnte schon mal wem helfen, eine Arbeit zu finden. Diese Daten fielen früher nicht an und wir haben auch damit leben können. Die hat es nicht gegeben und jetzt werden sie gesammelt. Mikro. Nachdem es jetzt einige Wortmeldungen gibt, wer ein bisschen was Längeres zu sagen hat, wäre irgendwie nett, wenn man sich da irgendwie in die Mitte bewegen könnte, weil sonst kommen wir mit dem Mikro, glaube ich, da nicht rein in die Reihen. Oder durchgeben. Gib's mal so durch, sammeln wir ein paar Fragen.
Ja, also ich habe zu dieser einen Anmerkung, also es ist in den USA durchaus legal, Leute beliebig lange unter Terrorismusverdacht festzuhalten. Also es ist nicht illegal, sondern es ist in den USA Gesetz nach 9/11.
Na, man könnte natürlich argumentieren, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, was ich in dem Fall
auch so gegeben habe. Das wird sich vielleicht noch rausstellen, aber im Augenblick ist es legal in den USA. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt 2, eine Frage, die sich anschließt an diese Geschichte, dass SMS gespeichert werden. Was ist denn mit Multimedia-Messages? Also sprich die Bilder, die jetzt über Handys, die fotografieren können, überall anfallen, mit Ortsdaten verbunden werden, die auch mitgespeichert werden?
Wie das mit den MMS ist, ist es noch nicht klar. Bei uns in Wien läuft gerade so ein Pilotversuch, die Future Zone, für die ich arbeite. Das ist die ORF-Website, die Technologienachrichten. Justus, die muss ich Ihnen noch zeigen, weil sonst hätte ich ja nicht einmal meinen Arbeitsplatz hier gezeigt. Die ist zum Beispiel, wir senden zum Beispiel schon MMS, unsere Stories als MMS auf die A1-Handys, also auf die Handys der österreichischen Telekoms.
Soweit ich weiß, ist das GPRS, ne? Hattest du nicht was erwähnt?
Im Moment geht das noch über GPRS. Mhm. Aber es sind schon die UMTS-Handys, die schon Farbe anzeigen können und also die schon zweieinhalbte Generation, so ungefähr. Hinter denen sind sie sind auch hinter den SMSen nicht besonders her. Sie kommen schon immer wieder in diesen Standardvorschriften vor, dass man die natürlich auch haben will, aber sie haben keine irgendwie ganz besondere Rolle. Und hinter den MMS, das ist etwas, was die bis jetzt noch gar nicht besonders interessiert, weil wie viele glauben, die glaube ich eher, dass diese Technologie floppen wird. Also dass es dass die niemals fliegen wird und eine so große Verbreitung kriegen wird, dass sie sich da voll hineinlehnen müssen. Im Moment sind sie geil auf das Internet, unterstützen sie sich vor allem auf die Holländer, die da diesen Etsy-Arbeitsgruppen weit voraus sind und oft öfters die Dokumente liefern, die dann erst Etsy-Dokumente werden. Das heißt, die Holländer arbeiten auch schon auch auf Englisch aus dem Grund, weil ihre TCP-IP-Überwachungssachen so fortgeschritten sind gegenüber dem Rest der EU-Truppe, dass das meistens 1:1 übernommen wird. Einen Mann bin ich Ihnen zuerst noch schuldig geblieben, der ist ganz interessant, der Veranstalter ist auch einer der Gastgeber bei diesem Treffen, der heißt Kuhn Jaspers und vertritt eine sehr interessante Behörde namens Plattform Interceptie, Decryptie und Signalanalyse. Ich glaube, man muss nicht Holländisch können, um das zu verstehen. Ich glaube, da war die nächste.
Hallo? Ah, wunderbar. Ich möchte eigentlich auf deine Frage gerne eingehen, weil ich denke nicht, dass man die niederbügeln sollte oder so. Auf deine Frage wollte ich eingehen. Also, ich denke, du solltest dir mal überlegen, warum man überhaupt eine Demokratie haben will. Eine Demokratie möchte man gerne haben, weil Staaten die Eigenschaft haben, dass sie sich gerne selbstständig machen. Und wenn die sich selbstständig machen, ist es nicht mehr so lustig, was da dabei rauskommt. Deshalb möchte man eine Demokratie haben. Die Grundidee einer Demokratie ist, denke ich, dass die Bürger den Staat, den sie sich da basteln, überwachen. Also andersrum, nicht der Staat überwacht die Bürger, sondern die Bürger überwachen den Staat. Und jetzt kannst du mir gerne sagen, wie du einen Staat überwachen willst, der versucht, vor dir möglichst viele Informationen fernzuhalten und gleichzeitig alles über dich zu wissen. Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Also ich denke, dass alle diese Aktionen hier, die wir heute hier so ausführlich gesehen haben, dass die alle deshalb äußerst demokratiefeindlich sind, weil es hier darum geht, dass der Staat versucht, alles über seine Bürger zu wissen und die steuern zu können, bevor die überhaupt mitkriegen, um was es geht. Ein Teil dieser Überwachungsmaßnahmen ist nämlich auch immer, dass du als Bürger nicht mehr das Recht hast, überhaupt zu wissen, dass du überwacht wirst. Das ist zum Beispiel auch in der Telekommunikationsüberwachungsordnung so festgeschrieben. Und aus diesem Grunde unterhöhlen diese Maßnahmen allesamt die Möglichkeit für dich als Bürger überhaupt noch deinen Staat zu überwachen. Das ist aber eigentlich dein Job. Also insofern sind diese Maßnahmen sämtlich demokratiefeindlich. Natürlich kannst du sagen, ich gebe meinem Staat die Aufgabe, er soll mir Sicherheit geben und das kann er nicht ganz ohne so Zeugs machen. Und das ist auch sicher richtig, das ist schon richtig. Nur ist die Frage, wie weit lasse ich das treiben? Und das ist die Frage an uns, denke ich, denn wir sind hier die Bürger. Und wie lange lassen wir das hier so treiben? Wie lange gucken wir zu, bei was machen wir noch mit und bei was machen wir nicht mehr mit? Das ist ein Abwägungsprozess. Nicht mehr mit, allerspätestens sollten wir machen, wenn es so aussieht, dass die uns hier verladen wollen, unsere Leute, die wir so den Staat machen lassen, und dass wir gar nicht mehr mitkriegen sollen, um was es eigentlich geht. Allerspätestens da müssen wir einschreiten. Und der Zeitpunkt ist längstens überschritten. Nicht nur hiermit, sondern auch mit den Dingen wie Vorzensur à la Büsow und mit Dingen eben wie das TKG mit der TKV ausgelegt wird und ähnliche Dinge. Also es geht da nicht so arg drum, dass es keine gute Idee ist, Terroristen oder Kinderschänder zu jagen. Das ist beides vielleicht eine gute Idee. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass die Mittel, die hier angewandt werden, eben nicht nur geeignet sind, Terroristen und Kinderschänder zu jagen, sondern vor allem auch uns alle in Schach zu halten. Und dabei soll es genau andersrum sein. Das ist mir wurscht.
Ja, ich kann das nur unterstützen.
Das ganze Problem, um das es ja eigentlich geht, ist, wir haben hier in Deutschland zweimal einen totalitären Staat gehabt. Erst die Nazis, dann im Osten die Sozialisten. Und eigentlich sollte man was daraus gelernt haben, nämlich dass verhindert werden muss, dass ein totalitärer Staat entsteht. Wir müssen also verhindern, dass die Infrastruktur für den totalitären Staat gebaut wird, selbst wenn wir im Moment heute am Tag noch nichts befürchten. Wir haben in den USA mit der Machtergreifung Bushs gesehen, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell es umschlagen kann, wie schnell Dinge passieren können, die man sich vor zwei, drei Jahren noch nicht hätte vorstellen können in den USA. Und wir müssen einfach verhindern, dass hier eine Infrastruktur geschaffen wird, mit der das Gleiche passieren kann oder noch Schlimmeres.
Ja, Moment.
Also dein Vertrauen in den Staat ehrt dich, aber ich muss gestehen, ich halte es mittlerweile für ein bisschen naiv. Es muss auch für den Bürger möglich sein, den Staat zu überwachen, was da drüben schon kam. Genau darum geht es. Wir haben hier in Deutschland eine sehr, sehr eingeschränkte Demokratie. Wir haben ein Parteienoligopol, wo der Bürger auf Einzelentscheidungen überhaupt keinen Einfluss nehmen kann. Und gerade wo diese Einschränkungen schon bestehen, darf es nicht passieren, dass noch mehr Macht in die Hände von diesen Klicken kommt.
Bitte mal das Mikro weitergeben, haben wir noch mehr Wortmeldungen.
Ich habe hier oben das Mikro, kann ich auch mal kurz was sagen?
Gerne.
Falls er was dagegen hat. Ja, da wurde vorhin schon angesprochen, wie das aussieht momentan mit der Machtkonzentration in den Händen von Bush. Und da muss man jetzt ein paar Hintergründe vielleicht dazu wissen. Dieser angebliche Terrorist von Bin Laden, der ist das World Trade Center gesprengt haben soll, genau genommen ist die Familie Bush und die Familie Bin Laden, das sind schon lange Geschäftspartner, die sind beide im Carlyle-Fonds eingekauft. Der Carlyle-Fonds, das ist eines der Fonds, wo nur die Superreichen der Superreichen reinkommen. Also unter 100 Milliarden Dollar an Anteilen kannst du dich da gar nicht einkaufen. Der Carlyle-Fonds selber ist jetzt hauptsächlich Rüstungsanleihen gedeckt. Die Familie Bush ist schon, die hatte schon damals, der Vater von George Bush, das Hitler-Regime unterstützt und dann den Aggressor natürlich schnellstmöglich wieder beseitigt. Die Taliban-Miliz, da wusste man schon, dass das ein gefährliches Terrorregime ist. Da wurden aber von der BBC noch Propagandafilme gedreht, was das doch für ein pro-westliches und aufgeschlossenes Regime ist, weil man ja die Ölpipeline bauen musste, um an die zentralasiatischen Ölvorkommen ranzukommen. Braucht man entweder eine Route durchs Meer oder eine Pipeline quer durch Afghanistan.
Und die Zentralasiatischen.
Ich denke, es geht jetzt hier nicht um politische Meinungen zu den USA oder zu Herrn Bosch. Ich halte es auch für verkehrt, dass jetzt in diesem Zusammenhang über Demokratie diskutiert wird, in einem Rahmen, der den eigentlichen Punkt dieses Vortrags nicht berücksichtigt. Und als den eigentlichen Punkt dieses Vortrags sehe ich, dass gezeigt wurde, die Überwachung ist nicht mehr was, was rankommt an die Netze von außen, von irgendwie einem Apparat, den nennen wir dann mal Staat, sondern sie ist Angebot in den Protokollen und in der technischen Implementation. Und wie kann man da was entgegensetzen? Und wie lassen sich vielleicht Protokolle entwickeln und durchsetzen, wo diese Daten überhaupt erst gar nicht mehr anfallen? Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, als jetzt Diskussionen zu führen. Sollen sie gesammelt werden und wie intensiv sollen sie gesammelt werden? Und was soll dann damit geschehen oder auch nicht?
Hier vorne noch zwei Wortmeldungen, dann machen wir mal Schluss.
Ich möchte auch nochmal unmittelbar auf die Frage eingehen, warum Daten gesammelt bzw. nicht gesammelt werden sollten. Man muss sich mal überlegen, was für einen Grund gibt es eigentlich für die Sammlung von Daten? Wenn man nicht plant, sie auszuwerten, gibt es schlicht und ergreifend keinen. Das heißt, Daten werden gesammelt, um sie auszuwerten. Und wenn jetzt Verbindungsdaten auf Vorrat gesammelt werden, um von zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden ausgewertet zu werden, dann bedeutet das schlicht und ergreifend, dass jeder Teilnehmer an Telekommunikation pauschal unter einen Generalverdacht gestellt wird, Straftaten zu begehen, was schlicht und ergreifend einen Grundsatz des Rechtsstaats außer Kraft setzt, nämlich jeder ist als unschuldig zu betrachten, bis seine Schuld bewiesen wird.
Gibt es da ein Incoming? Gibt es ein Incoming, oder? Okay.
Ich habe eine Frage. Wieso machen nicht die Journalisten, deren Arbeitsmöglichkeiten durch diese Neuregelungen so bedroht sind, einen Riesenaufstand? Wieso passiert diese Diskussion nur in Fachzeitschriften?
Ja, also ich würde da gleich mal darauf antworten. Also mittlerweile gehen schon die amerikanischen Bibliothekare auf die Barrikaden gegen diverse Gesetze und die Journalisten wissen halt oftmals noch nicht davon und die davon erfahren, sind natürlich auch entsprechend angepisst. Also da muss mehr Öffentlichkeitsarbeit passieren. Also über die Bild... Naja, es gibt ja noch mehr Journalisten zum Glück. Okay, dann würde ich das hier mal offiziell für beendet erklären. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich habe die angesprochene CD in der Tasche und werde sie auf den FTP-Server tun. Einen der FTP-Server, die vorne an der Pinnwand stehen. Ich denke, das wird sich dann schnell verbreiten.